Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Der gestiefelte Kater ist eine halbe Milliarde Dollar schwer. Eine halbe Milliarde Dollar Kino-Einspielergebnis. Aschenputtel gab es diesen Sommer erst in der Neuauflage als Musical und der Ultimate-Klassiker Schneewittchen. Schneewittchen kommt nächstes Jahr wieder in die Kinos mit einem niegelnagelneuen Remake. Das übrigens jetzt schon beschitstormt wird, denn Schneewittchen wird dieses Mal von einer Lateinamerikanerin gespielt und manche der Zwerge sind schwarz. Urolle Märchen ja eigentlich, aber wir kennen sie irgendwie alle. Sie sind immer noch voll im Zeitgeist, sonst würden Filme und Musicals nicht so gut ankommen und die Leute würden auch nicht kollektiv durchdrehen, wenn sie irgendwie neu interpretiert werden. Aber was haben eben der gestiefelte Kater, Aschenputtel und Schneewittchen, was haben diese Märchen gemeinsam? Wir können auch noch Dornröschen, Rapunzel und Rotkäppchen dazu packen. Es sind Märchen der Brüder Grimm. Die kennen wir natürlich alle. Aber über die gibt es eine Menge zu erzählen. Von der Französischen Revolution über die Frankfurter Paulskirche bis zur Gründung einer eigenen Wissenschaft. Aber natürlich geht es auch um ihre Märchen, die im Übrigen gar nicht ihre Märchen sind.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Und viele Straßen, Plätze, Schulen, Matthias, grüß dich.
Unbedingt, hallo.
In ganz Deutschland sind nach den Grimms benannt, in Nürnberg.
Und das ist doppelt interessant, ich sage es dir.
Gibt es eine Grimm-Schule nämlich?
Ja, pass auf, heute ist Grimm dran und wir machen ein Announcement. Wir sind nämlich demnächst in Nürnberg am 13. Oktober im Löwensaal. Dort werden wir eine Stunde History live aufzeichnen und zwar mit dem Thema der Hitlerputsch von 1923. Karten kann man kaufen unter podcastfestival.de und das Ganze ist das BR Podcast Festival, 13. Oktober, Nürnberg, 19.30 Uhr.
Hast du schon gesagt, dass es um den Hitlerputsch geht?
Habe ich gesagt, der Hitlerputsch. Es geht übrigens um den Hitlerputsch.
Wir freuen uns sehr da auf euch. So, und jetzt eine kleine Quizfrage an euch. Wie heißen denn eigentlich die Brüder Grimm mit Vornamen? Na, wisst ihr es? Kurz drüber nachdenken. Wir wissen es natürlich. Es sind einmal Jakob, das ist der Ältere. Und Wilhelm der Jüngere. Übrigens auch schon mal von Hollywood sehr lose verfilmt worden mit Matt Damon und Heath Ledger. Nicht so richtig gut, der Film. Matthias, wir bleiben bei den Originalen.
Genau.
Wer sind die beiden?
Also der eine, hast du schon gesagt, das ist Jakob gewesen. Das war ein bedeutender Philologe und Altertumswissenschaftler. Und der andere ist Wilhelm. Das war ein bedeutender Sprach- und Literaturwissenschaftler. Und der hauptsächliche Märchensammler von den beiden. Mhm. Beide haben auf ihrem Gebiet eine wirklich hohe Kompetenz erreicht. Insofern haben sie einen Ruf bekommen, der weit über ihr Leben hinaus reicht. Und beide Kinder sind besonders geprägt von einem Elternhaus und besonders darin vom Vater.
Dieses Elternhaus würde man heute einen Akademikerhaushalt nennen, ne?
Jedenfalls auf jeden Fall bildungsnah. Der Vater, der hat studiert, nämlich Jura in Hanau und in Herborn und in Marburg. Dann war er Hofgerichtsadvokat, also Rechtsanwalt. Dann folgten Stationen als Stadtschreiber, Stadtsekretär und Landschreiber. Das sind nicht mehr gebräuchliche Bezeichnungen für sehr hohe Beamtenjobs. In Steinau bei Fulda wurde dann Vater Grimm oberster Verwaltungsbeamter, Richter und Notar in einem. Und das dortige Amtshaus, das damalige Amtshaus von Philipp Wilhelm Grimm, also dem Vater, ist das heutige Brüder Grimm-Haus. Da lohnt ein Besuch. Ausstellungen, Lesungen und viele andere Veranstaltungen gibt es da.
Aber jetzt wissen wir, wie das ist, Matthias, mit Eltern und ihren Kindern, vielleicht speziell mit Vätern und ihren Söhnen. Ne? Wollen die wirklich dasselbe machen wie die Vorgeneration oder wollen die was ganz anderes machen? Wie war es denn hier so bei den Grimms? Haben die sich irgendwie was abgeguckt von ihrem Vater?
Ja, also die haben sich wirklich was abgeguckt. In diesem Fall ist das eindeutig. Jakob hat nämlich selbst auch Jura studiert und das lag vor allem auch daran, dass sein Vater ihn sehr oft zu den Amtsgeschäften mitgenommen hat. Und da war er fasziniert, was sein Vater da so alles machte. Mhm. Bei Wilhelm, da lag die Faszination auf einem etwas anderen Gebiet, nämlich er wanderte gerne mit seinem Vater und ließ sich von ihm dann die Grundlagen der Botanik erklären. Mhm. Er bekam Einblicke in die Zoologie und beide Kinder haben später gesagt, dass sie diese Erziehung als außerordentlich wohltuend empfunden haben und ihre Mutter Dorothea, eine geborene Zimmer, war auch wichtig, die wird als warmherzig und sehr liebevoll bezeichnet. So gesehen jedenfalls fehlte es den beiden und ihren 7 weiteren Geschwistern an wirklich überhaupt nichts, jedenfalls solange ihr Vater lebte.
Das war recht früh, ne, dass der Vater verstorben ist.
Ja, am 10. Januar 1796 mit nur 44 Jahren. Als er starb, da lebten von den 9 Geschwistern noch 6 und Mutter Dorothea musste mit ihnen das Haus verlassen in Steinau. Da waren die Brüder Grimm 10 und 11 Jahre alt. Und zur finanziellen Absicherung der Familie sprang eine Schwester der Mutter ein und jene Tante Zimmer ermöglichte den beiden später das Studium. Also man kann wirklich sagen, das familiäre Umfeld, das berühmte, das hat super funktioniert und es war die Grundlage für das spätere Leben der beiden Brüder Grimm.
Diese Brüder Grimm bis heute mit Weltruhm. Und Deutschlandfunk Nova-Reporter Armin Himmelrath stellt uns jetzt Jakob Grimm noch mal etwas näher vor. Natürlich, wie sollte es heute anders sein? In einem Märchen.
Es war einmal ein junger Student, der hieß Jakob. Jakob lebte in Marburg im Hessischen und er gab seinen Eltern allen Grund zur Hoffnung. Denn er hatte sich dort an der Universität zum Studium der Jurisprudenz eingeschrieben und machte dort gute Fortschritte. Sein Professor war so begeistert von Jakob, dass er ihn 1804 mit nach Paris nahm. Doch anstatt sich dort wie vorgesehen dem Studium des römischen Rechts im Mittelalter zu widmen, begann Jakob zu zweifeln. Diese Zweifel schrieb er abends bei Kerzenschein nieder.
Ach Mutter, diese ewige Juristerei, die langweilt mich doch sehr. Viel spannender ist es doch, der Sprache nachzuforschen, der Herkunft der deutschen Begriffe und dem Ursprung der deutschen Erzählungen. Woher kommen all diese Wörter im Deutschen? Ich wünschte, ich könnte mich viel mehr der Sprache widmen als irgendwelchen römischen Rechtsgrundsätzen. Diese ganzen Paragraphen, die machen mir das Herz so schwer. Es grüßt dich, liebe Mutter aus Paris, dein Jakob.
Und so schrieb der junge Student Brief über Brief. Und seine Zweifel wurden immer größer. So lange, bis er schließlich nach einem Jahr in Paris das Studium abbrach und nach Hause zurückkehrte.
Meine geliebte Mutter, morgen schon werde ich zurückreisen nach Deutschland, zurück in die Heimat nach Kassel. Und dann werde ich endlich Zeit haben, meinen Sprach- und Poesiestudien nachzugehen. Dieses ganze juristische Gerede, ich will es nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nie mehr, fort damit.
Und so kam es. Jakob reiste zurück nach Kassel, wo er fortan als Bibliothekar arbeitete und wo er seinen Bruder Wilhelm wieder traf. Und so lebte er fortan glücklich und, nein, also so richtig glücklich war er nicht.
Jakob, mein Bruder, was quält dich? Du wirkst, wie soll ich sagen, unglücklich, unausgelastet. Macht die Arbeit in der Bibliothek denn gar keinen Spaß? Auch hörte ich, dass du für den Kurfürsten zukünftig als Diplomat arbeiten sollst. Du könntest stolz sein und gut gelaunt.
Ach, Willen, du hast ja recht, das sollte ich wohl. Aber dir kann ich es ja gestehen. Die Arbeit mit den Büchern ist mir wohl recht und das Reisen und Verhandeln auch. Aber so richtig blüht mein Herz nur auf, wenn wir beide das tun, was wir in den vergangenen Jahren mit unseren Freunden, Clemens Brentano, Achim von Arnim und Werner von Haxthausen schon getan haben. Lieder und Erzählungen zu sammeln, Märchen niederzuschreiben und sie weiterzuerzählen. Ist das nicht viel wichtiger als alle Diplomatie? Alle deutschen Geschichten zu sammeln und sie zu publizieren.
So kenne ich dich, mein Bruder. Immer am Zweifeln, immer auf der Suche nach neuen Wegen. Aber pass auf, am Ende wirst du noch Märchenprofessor.
Und so kam es tatsächlich. Ein paar Jahre später wurde Jakob Professor in Göttingen, ebenso wie sein Bruder Wilhelm. Jakob lehrte dort deutsche Literaturgeschichte. Das war ihm ein Herzensanliegen. Und so war er Nein, das war er immer noch nicht.
Mein lieber Wilhelm, wir haben viel diskutiert in den vergangenen Wochen. Unser Schritt morgen wird dein und mein Leben unweigerlich auf eine neue Bahn führen. Ich bin so froh, dich an meiner Seite zu wissen. Ernst August I. hat ja hier im Königreich Hannover die liberale Verfassung außer Kraft gesetzt. Und morgen werden wir unseren Protestbrief dagegen veröffentlichen. 7 Göttinger Professoren erheben ihre Stimme gegen des Königs unredliche Absichten. Danach, mein lieber Bruder, liegt unser Schicksal in Gottes Hand.
Dass ihn ein paar Gelehrte kritisierten, das missfiel dem König von Hannover sehr. Und so bestrafte er die Göttinger Sieben, wie die Professoren vom einfachen Volk bald genannt wurden, hart. Alle wurden sie aus dem Professorenamt entlassen. Drei von ihnen, darunter auch Jakob, des Landes verwiesen.
Mein lieber Wilhelm, ich habe es gut angetroffen hier in Berlin. Der preußische König hat uns freundlich aufgenommen. Ich halte wieder Vorlesungen und bin Mitglied der Akademie der Wissenschaften geworden. Komm doch auch hierher.
Und so wurden die Brüder Jakob und Wilhelm in Berlin wieder vereint. Und sie forschten und schrieben und waren, soweit wir das wissen, tatsächlich glücklich bis an ihr Lebensende.
Familie scheint also nicht unwichtig gewesen zu sein bei den Grimms. Und das merken wir ja schon an einer ganz, ganz offensichtlichen Tatsache. Wir reden hier ja immer von den Brüdern Grimm. Also sie haben mindestens zu zweit gearbeitet. Diese Familiendynamik, auch diese Brüderdynamik, das wollen wir jetzt nochmal genauer besprechen. Mit Heiko Postma, er hat das Buch veröffentlicht, Dann leben sie noch heute, über die Gelehrten, Volkskundler und Märchensammler Jakob und Wilhelm Grimm. Hallo Herr Postma.
Hallo, ich begrüße auch Sie.
Also wir haben gerade schon gehört, dass Sie wohl ein besonderes Verhältnis zum Vater gehabt haben, die beiden Brüder Grimm. Stimmt das?
Ja, und dann kommt natürlich noch hinzu, dass diese Familie ja auch einen bildungsbürgerlichen Aspekt aufweisen konnte, nicht? Der Vater war Anwalt und das sieht man ja auch schon daran, dass beide ältesten Söhne, Jakob und Wilhelm, beide auch Jura studiert haben dann später. Mhm. Die Großväter und auch der Urgroßvater waren reformierte Pastoren. Auch das spricht natürlich für den Bildungshintergrund. Die Mutter wiederum war eine Anwaltstochter. Also es ist hier doch ein deutlicher juristischer Aspekt spürbar dann, ne?
Wobei jetzt die Juristerei würde mich jetzt noch nicht dazu bringen, dass die Grimms nachher mal weltberühmt werden für ihre Märchen und natürlich auch einflussreiche Sprachwissenschaftler geworden sind. Also woher kam dieses Interesse für Sprache?
Also das Interesse für Sprache kam eigentlich wieder vermittelt durch die Juristerei. Denn Jakob Grimm, ein Jahr später dann auch Wilhelm, haben an der Universität Marburg studiert, und zwar Jura. Und ihr Lehrer war Karl von Savigny, der große Rechtshistoriker, der dann später ja in Berlin Furore gemacht hat. Mhm. Und Jakob Grimm war eigentlich so der Lieblingsschüler von Karl von Savigny. Und dann hat ihn Savigny einmal in seine Privatbibliothek eingeführt. Und eigentlich wollte Jakob dort nach juristischen Rechtsaltertümern suchen. Mhm. Über die er ja 20 Jahre später übrigens dann auch ein groß angelegtes Buch geschrieben hat. Also damals wollte er diese alten Rechtsurkunden studieren und ist dabei auf ein Buch gestoßen, nämlich Bothmers, Jakob Bothmers Sammlung mittelalterlicher Minnelieder. Und dann hat er sich
da ist er dann eingestiegen sozusagen.
Nicht nur festgelesen, sondern sich eigentlich auch begeistert am Klang der mittelhochdeutschen Sprache. Man muss dazu eben wissen, dass dieses Mittelhochdeutsche ja völlig verschollen war. Schon Bothmer hatte das ja nur irgendwo noch gesammelt. Und dann ist Jakob auf die Idee gekommen, hat natürlich Wilhelm sofort damit eingespannt, ist auf die Idee gekommen, dass man diese Materialien, die sich dort angeboten haben, also die irgendwo in Archiven, in Kirchen, in Klöstern herumgelegen haben, dass man diese heben könnte, sammeln könnte. Und so ist er dann auf die Mittelhochdeutsche, dann später auch die althochdeutsche Sprache gekommen, um diese Dokumente wieder zugänglich zu machen. Mhm. Sein erster großer Text, den Jakob veröffentlicht hat, war dann ein Aufsatz über das Nibelungenlied. Und mit Wilhelm zusammen, auch das schon in Zusammenarbeit, haben sie dann zwei wirklich der bedeutendsten althochdeutschen Texte ediert, neu herausgegeben und kommentiert, nämlich das Hildebrandslied und das Wessobrunner Gebet. Und damit haben sie eigentlich dann dazu beigetragen, diese Wissenschaft der Germanistik, die es ja noch gar nicht gab, dann überhaupt erst zu gründen und ins Leben zu rufen.
Wie kommt es eigentlich dazu, dass Jakob, Sie haben es gerade schon gesagt, den Wilhelm dazu genommen hat? Weil, nur mal so aus Interesse, die haben noch sieben weitere Geschwister, die beiden. Ja, also warum sind es immer die zwei, die so zusammengearbeitet
haben? Ja, es sind die beiden, erstens sind es die beiden Ältesten. Mhm. Und dann kam ja dazu, der Vater ist sehr früh gestorben. Jakob war 11 und Wilhelm 10. Und die Mutter hatte jetzt ganz große Schwierigkeiten, diese vielköpfige Familie durchzubringen. Und das haben auch das ist übrigens ein Zeichen für den großen familiären Zusammenhalt. Die Schwester der Mutter war Kammerfrau beim Landgrafen von Hessen, dem späteren Kurfürsten, Henriette Zimmer. Und die hat ihre beiden Lieblingsneffen, das waren die beiden ältesten Brüder, dann zu sich aufgenommen, sodass die beiden in Kassel aufgewachsen sind.
Verstehe, getrennt vom Rest der Geschwister.
Getrennt vom Rest der Geschwister, aber sie sind immer auch mit den anderen in Verbindung geblieben. Und man kann das zum Beispiel daran sehen, dass nach dem großen Fall der Göttinger Sieben, dieser Protestaktion 1837, als Jakob Grimm ja sogar des Landes verwiesen wurde in Hannover, im Königreich Hannover, Wilhelm dann aus Loyalität mitgezogen ist. Beide hatten ja diese Protestaktion unterschrieben gegen den Verfassungsbruch des hannoverschen Königs. Jakob Grimm hatte ihn mit Dahlmann und Gervinus zusammen überhaupt initiiert. Und die beiden waren damit nicht nur stellungslos, arbeitslos und ohne Einkommen, sondern auch ohne Wohnung. Und da sind sie alle, Wilhelm mit einer ja schon richtigen vierköpfigen Familie, bei dem Bruder Ludwig Emil untergekommen in Kassel, dem sogenannten Malerbruder. Das wird ja immer von den beiden Märchenbrüdern unterschieden.
Ja, der Malerbruder war Maler, oder wie tatsächlich?
Er war Maler, Zeichner, Grafiker.
Aha.
Und die haben auch hier zusammengearbeitet. Er hat ja auch für die Grimmschen, für das Buch der Kinder- und Hausmärchen, zumindest die Titelseite gezeichnet. Diese berühmte Zeichnung mit der Bauersfrau, die da am Kamin Märchen erzählt. Das ist eine Zeichnung von Ludwig Emil Grimm.
Gab es denn zwischen den beiden Ältesten jetzt wieder, Jakob und Wilhelm, eigentlich auch mal irgendeinen Streit? Oder haben die einfach immer perfekt zusammengearbeitet?
Also sie haben ihr Leben lang zusammen gewohnt, auch als Wilhelm verheiratet war und Familienvater war.
Ja.
Sie haben auch, wie Jakob mal geschrieben hat, auch einen gemeinsamen Haushalt geführt. Das heißt also auch alle Kosten, sie haben auch ein gemeinsames Konto gehabt. Aber,
das ist ja schon witzig, muss man sagen.
Ja, aber es gab eine dann ganz große Auseinandersetzung, nämlich in Bezug auf die Märchen.
Mhm.
Und jetzt muss man ja sagen, also 1812 haben die beiden gemeinsam den ersten Band der Kinder- und Hausmärchen herausgebracht. Angeregt von Clemens Brentano, auf den Weg gebracht von Achim von Arnim. Und dann ist 1815 der zweite Band erschienen. Den hat Wilhelm Grimm notwendigerweise alleine gestalten müssen. Denn es war inzwischen die Völkerschlacht bei Leipzig gewesen. Jakob Grimm war Sekretär in der inzwischen kurfürstlich-hessischen Regierung und war erstens mit in Paris nach der Völkerschlacht bei Leipzig. Und dann auf dem Wiener Kongress, sodass er also 2 Jahre weg gewesen ist. Diese 2 Jahre, 1813 bis 1815, haben die Brüder tatsächlich auch nicht zusammengelebt. Und in der Zwischenzeit hat eben Wilhelm den zweiten Band des Märchenbuchs herausgegeben. Und als Jakob, der in Wien wirklich auch große Projekte über einen dritten Band der Märchen gemacht hat, Jakob war also ziemlich empört über das, was Wilhelm da gemacht hatte. Erstens fand er nämlich seine Kommentare nicht ordentlich berücksichtigt. Dann, es ist schon ein ziemlich heftiger Satz, was den wissenschaftlichen Anhang betrifft, Wilhelm war bei der Ausarbeitung des Materials nicht mächtig, hat Jakob geschrieben. Das ist das eine. Und, ja. Aber das viel Wichtigere ist, Wilhelm hatte eingegriffen in die Erzählstruktur der Märchen. Und zwar, erstens hatte er aus mehreren überlieferten Gestalten von Märchen ein einheitliches zusammengezogen oder er hatte aus mehreren Märchen sogar ein einziges gemacht.
Mhm.
Und das hat den Jakob empört, der darauf bestanden hat, dass man das Erzählte in treuer Niederschreibung ohne Zusetzung und Fälschung machen müsste. Er war ein großer Anhänger der Volkspoesie, die er ganz scharf abgegrenzt hat, von der Kunstpoesie. Und für ihn war das, was im Volk erzählt wurde, ob das nun Volkslieder waren, jetzt in diesem Fall Volksbücher oder Volksmärchen, das war sozusagen originäre, authentische Kunst. Und das, was dann später die Romantiker dazu gemacht haben, das schien ihm schon dekadent und verderblich. Und er hat vor allen Dingen Clemens Brentano das vorgeworfen und dann plötzlich auch gemerkt, dass Wilhelm Grimm da ja auch dran partizipiert. Man muss dazu jetzt aber sagen, die Freundschaft zu Brentano, übrigens auch vermittelt durch Karl von Savigny, das war der Schwager Brentanos, die ist sehr früh, die ist schon in Marburg begonnen. Denn Brentano und Achim von Arnim hatten ja ein Volksliederbuch herausgegeben, das Knaben Wunderhorn, in 3 Bänden. Und am
Postmann, ich glaube, die Episode führt uns ein bisschen zu weit weg, wenn wir jetzt die Freundschaft noch mit Brentano noch ausholen.
Ich wollte nur sagen, also da hatten die Grimm, waren dazu gekommen, dass sie am 3. Band des Volksliederbuches mitgemacht haben. Und so kam die Bekanntschaft mit Brentano zustande. Und als Brentano die Idee hatte, jetzt auch Volksmärchen zu sammeln, da sind die Brüder Grimm sofort drauf eingestiegen. Und dem verdanken sich die ersten 50 Märchen, nämlich der Anregung durch Clemens Brentano.
Mhm.
Und schon von Anfang an hatte sich Jakob Grimm über Brentanos Art beklagt, nämlich immer in diese vorgefundenen volkstümlichen Überlieferungen poetisch einzugreifen. Und das hat Wilhelm Grimm dann eben mit den Märchen getan, worüber sich Jakob Grimm fürchterlich erregt hat. Man kann das an einem ganz kleinen Beispiel sagen. Das Märchen vom Rumpelstilzchen, in der Urfassung ist es eine Dreiviertelseite. In der Erstausgabe ist es anderthalb Seiten. In der Ausgabe Letzte Hand ist es fast vier Seiten. Das heißt, Wilhelm Grimm erzählt, und zwar in einem romantisierenden, von Achim von Arnim beeinflussten Erzählton, während Jakob darauf bestand, dass man karg und strikt genau das wiederbringen müsste, was der ursprüngliche Erzähler geliefert hat. Das war der Hauptgrund. Und daraufhin hat, das muss man jetzt wirklich so scharf sagen, hat Jakob Grimm seine Beteiligung an den Kinder- und Hausmärchen aufgegeben. Vom Band 1, vom ersten Teil der Märchen abgerechnet, hat er dann nicht mehr mitgemacht. Und er hat alles andere dann Wilhelm überlassen.
Dann leben Sie noch heute, ist also ein Titel Ihres Buchs, Herr Postmann, das vielleicht eher aus der Wilhelmschen Feder kommt, sozusagen an der Stelle.
Soweit es sich auf die Märchen bezieht, aber man muss natürlich sagen, am ersten Teil hat Jakob Grimm natürlich ganz entscheidend mitgewirkt und an der ganzen Konzeption der Idee, sodass sie auch bis in die letzte, also die siebte Auflage, sieben Auflagen hat es zu Lebzeiten der Grimms gegeben, der Band immer hieß Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Also der Anteil von Jakob ist dann weiterhin immer gewürdigt worden. Mhm. Aber genau genommen bezieht es sich auf den Band 1 und auch da nur auf die erste Auflage.
Die ersten sieben Auflagen oder die erste auch.
Die allererste Auflage von Band 1. Schon in der zweiten Auflage von Band 1 hat Wilhelm Grimm einiges dann wieder auf den Kopf gestellt. Vor allen Dingen auch bei den Märchen, die Jakob geschrieben hat. Wilhelm Grimm hat vor allen Dingen, das wird auch später noch für das Deutsche Wörterbuch wichtig, Wilhelm Grimm hat vor allen Dingen sich bemüht, Fremdwörter auszustreichen. Also Bouteille, Camisol, Feen, Dukaten, Prinzen, alles das, was bei dem sehr weltoffenen Jakob Grimm selbstverständlich ist, das verschwindet dann. Also Bouteille wird Flasche, Camisol wird Wamps, Feen werden Zauberinnen, Dukaten werden Goldstücke und Prinzen werden Königssöhne. bei Wilhelm, ja.
Heiko Postma hat über die Brüder Grimm recherchiert und geschrieben, sehr tief, wie ihr gerade gehört habt, und war gerade bei uns in 1 Stunde History zu Gast. Danke fürs Gespräch, Herr Postma.
Ja, schönen Dank auch.
Also heute weltbekannt, die Brüder Grimm, mehr Fame geht eigentlich nicht. Aber Matthias, ich sag mal, es ging ja eher zögerlich los. Ne? Also 1811 gibt Jakob Grimm sein erstes Buch heraus. Es heißt, Achtung, über den altdeutschen Meistergesang. Der Titel ist nicht so richtig sexy, finde ich. Das kam auch eher bescheiden an. Ne?
Ja, das klingt nach einem Burner. Ja. Aber jedenfalls, die Leute hatten wahrscheinlich auch was anderes zu tun. Damals gab es die napoleonische Besatzungszeit. Die Menschen waren einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Und nahezu zeitgleich zu Wilhelms erster Veröffentlichung über die altdänischen Heldenlieder gab es dann ein Jahr später kam das erste gemeinsame Buch heraus, auch die ersten Kindermärchen. Und dann allerdings, muss man schon sagen, ging es Schlag auf Schlag. 1816 der erste Teil der deutschen Sagen, 1818 folgte dann der zweite Teil und ein Jahr später die deutsche Grammatik. Die lange Liste der Publikationen, die endet 1862 mit dem dritten Band des deutschen Wörterbuchs. Ein Jahr später stirbt Jakob Grimm am 20. September 1863.
Das ist jetzt also genau 160 Jahre her. Das hast du gerade gesagt, Matthias. Wilhelms erstes Buch war über altdänische Heldenlieder. Das ist ja auch ein sehr schönes Thema. Der ist leider ja schon 4 Jahre vor seinem älteren Bruder an einer Blutvergiftung gestorben. Wenn ich jetzt an diese altdänischen Heldenlieder denke, da wird mir schon klar, er war so ein bisschen der Märchenonkel von den beiden.
Ne? Ja, und das geht dann auch weiter. 1812 mit den Kinder- und Hausmärchen. Dadurch werden übrigens die Brüder Grimm sehr bekannt. 1829 allerdings publiziert er dann sein Hauptwerk, die deutschen Heldensagen. Und er wird damit auch Professor, und zwar in Göttingen. Mhm. Und er gehört wie Jakob 1837 zu den berühmten Göttinger Sieben. Diese sieben Professoren aus Göttingen, die legten Protest ein gegen den neuen König Ernst August von Hannover, der eine illiberale Verfassung verabschiedet hat. Und die Beamten sollten auf diese neue, nicht liberale Verfassung einen Eid schwören. Die sieben Professoren verweigerten das, weil die Verfassung eben nicht liberal war. Der König entlässt sie und verweist Jakob Grimm und die anderen des Landes. Seit 1838 arbeitet Wilhelm Grimm am Deutschen Wörterbuch. Der erste Band erscheint 1854 und am 16. Dezember 1859 stirbt Wilhelm Grimm an einer Blutvergiftung.
Wilhelm und Jakob Grimm waren also zwei der Göttinger Sieben. Vielleicht habt ihr ja unsere Ausgabe zu diesen Göttinger Sieben noch so halb im Ohr. Wenn nicht, hört sie gerne nochmal nach. Und auch Anfang des Jahres tauchten die Grimms schon mal kurz bei uns auf. als wir eine Ausgabe zur Märzrevolution 1848 gemacht haben. Denn die Grimms saßen mit in Frankfurt bei der ersten deutschen Nationalversammlung. Offenbar ziemlich politische Typen, diese zwei. Und das wollen wir nochmal besprechen mit Historiker Ewald Grote. Hallo, Herr Grote.
Hallo.
Also offensichtlich war den Grimms nicht ganz egal, was in der Welt um sie herum passierte, Herr Grote. Kann man das so sagen? Waren das politische Typen, wie ich eben gesagt habe?
Ja, es waren auf jeden Fall politische Menschen, so würde ich es ausdrücken. Mhm. Denn sie haben genau die Zeitverhältnisse verfolgt, haben sich politisch orientiert und sind gelegentlich, und das betrifft jetzt wiederum nur Jakob Grimm und nicht Wilhelm, den zweiten der beiden Märchenbrüder, politisch auch engagiert.
Wie zum Beispiel?
Jakob Grimm war eben bei den sogenannten Göttinger Sieben beteiligt, 1837, und er saß 1848 dann auch für mehrere Monate in der Frankfurter Paulskirche.
Jetzt weiß ich natürlich, Herr Grote, jeder Mensch kann politisch sein, ist irgendwie auch politisch, selbst wenn er nicht politisch sein will, ja, weil es ist schwierig, unpolitisch zu sein. Aber trotzdem sage ich mal, dass ich das jetzt von einem Altdeutsch-Nerd, haben wir vorhin schon mal gesagt, der Wörterbücher schreibt, damit meint Jakob, und dem Märchensammler Wilhelm, hätte ich das vielleicht nicht unbedingt erwartet. Hat das eine vielleicht doch was mit dem anderen zu tun, oder woher kam dieses politische Interesse der beiden?
Ja, das hat damit zu tun, dass sie ja generell in einer sehr politisch aufgeladenen Zeit gelebt haben. Das begann ja bereits wenige Jahre nach ihrer Geburt. Sie sind 1785 bzw. 86 auf die Welt gekommen, und 1789 brach ja die Französische Revolution aus. Mhm. Und es ist ganz bezeichnend, dass sie eine der ersten Zeichnungen, die von ihnen überliefert ist, von 1797, da zeichnen sie die Hinrichtung des französischen Königs. Was wow. natürlich zunächst mal irritiert. Und die Zeichnung ist auch sozusagen nach einer Vorlage erstellt. Aber es zeigt eben, dass sie selbst als Kinder mit dieser Situation in der Welt oder in Europa, sagen wir es mal, konfrontiert waren und dass darüber zu Hause eben auch und in der Schule offenbar gesprochen wurde, sodass die eben auf die Idee kamen, diese Zeichnung anzufertigen. Und es ging weiter mit der Eroberung Deutschlands durch Napoleon, wovon eben Hessen insbesondere auch betroffen war. Es wurde ja dann besetzt und es wurde dann französisch regiert durch den Bruder Napoleons. Und da war es eben eine Zeit, wo sich die Grimms dann mit den nationalen Traditionen ganz bewusst auseinandersetzten, um sozusagen die deutsche Tradition zu heben und beispielsweise Märchen zu sammeln, um diese Tradition auch sichtbar zu machen. Wobei diese Märchen eben nicht deutsche Märchen sind, sondern in vielen Fällen, das sind es auch, aber in manchen Fällen und vielen Fällen sind es französische oder italienische Märchenvorlagen, die dann aber in Deutschland tradiert wurden und auch den Grimms erzählt wurden. Sie haben ja die Märchen nicht geschrieben, sondern sie haben sie gesammelt aus mündlicher Überlieferung.
Dass Sie als Kinder dieses Bild der Hinrichtung des Königs gemalt haben, das finde ich immer noch ziemlich faszinierend, was Sie gerade beschrieben haben, Herr Grote. Und das andere ist, wenn ich so richtig raushöre, wenn wir jetzt über Ihre politischen Positionen nochmal nachdenken wollen, waren Sie Nationalisten, was ja im 19. Jahrhundert, sage ich mal, auch eher eine liberale Position war.
Ich würde sagen, Sie waren Patrioten.
Patrioten.
Ja, was ich deswegen lieber benutze als den Begriff Nationalist, weil Nationalist klingt natürlich gerade in heutiger Zeit sehr, sehr negativ.
Ja.
Und das war es natürlich auch, wenn man es historisch betrachtet, in mancher Hinsicht. Aber eine positive Haltung gegenüber Deutschland, gegenüber der Nation, die hatten sie natürlich, aber es war keine aggressive Haltung. Also keine, die sozusagen ausgrenzend war, sondern eine, die also auch andere Völker akzeptierte in ihrer Eigenheit. Und deswegen waren sie Patrioten, die natürlich für ein deutsches Vaterland auch eintraten, auch in ihrer Arbeit, eben indem sie Märchen sammeln, indem sie das deutsche Wörterbuch aus der Taufe hoben, indem sie Weistümer, indem sie sozusagen dem alten Recht auf die Spur kamen und das mit nationalem Anspruch, um gewissermaßen, wie das andere auch getan haben in dieser Zeit, deutsche Kultur sichtbar zu machen in einer Zeit, in der es einen deutschen Staat nicht gab.
Haben Sie denn dann auch in der Frankfurter Nationalversammlung, muss man ja nochmal sagen, also im praktisch ersten gesamtdeutschen Parlament, haben Sie dann da auch, ja, heute würde man ja von Kulturpolitik sprechen, da solche kulturpolitischen Positionen eingebracht oder was haben Sie da gemacht?
Also erstmal war es so, dass in die Nationalversammlung wurde nur Jakob gewählt. Mhm. Wilhelm blieb immer ein politischer Mensch, der sich in Briefen sehr häufig politisch auch geäußert hat, der aber nie eben ein politisches Amt inne gehabt hat. Er war bei den Göttinger Sieben dabei, Wilhelm auch, aber Jakob war eben derjenige, der dann in die Nationalversammlung gewählt wurde. Ja. Übrigens erst, als er dann nachdrücklich in der Presse empfohlen wurde, er sei doch einer der Göttinger Sieben und er sei ein Stern erster Ordnung und man müsse ihn wählen.
Da hatte er sich seinen politischen Ruf gemacht sozusagen.
Genau. Mhm. Also spätestens an dem Punkt war er endgültig in die Öffentlichkeit getreten als ein ja auch liberaler Märtyrer, so wurden die beiden empfunden. Jakob verlor ja nicht nur seine Professur, wie Wilhelm auch, sondern Jakob wurde zusätzlich des Landes verwiesen, also damals des Königreichs Hannover, und musste also nicht nur Göttingen, sondern also auch das Königreich verlassen. So, und jetzt galt er eben als Märtyrer und als solcher liberale Vorzeigefigur wurde er also dann auch gewählt. Er hatte einen bevorzugten Platz in der Mitte vor dem Rednerpult, saß er ganz alleine zwischen den Reihen gewissermaßen. Mhm. Und er ist allerdings in den paar Monaten, in denen er in der Paulskirche war, nicht besonders viel hervorgetreten. Er war ja auch schon nicht mehr der Jüngste, aber er hat ein paar interessante Äußerungen von sich gegeben. Wichtig war zum Beispiel sein Beitrag für die Grundrechte, dass man nämlich einen Artikel einfügen solle vor die anderen Artikel, wo er meinte, es müsse sozusagen etwas Grundsätzliches noch gesagt werden. Dann hat er sich zur Südtirol-Frage geäußert, also dass Südtirol wichtig sei für Deutschland und eben dazugehöre. Dann hat er sich zur Geschäftsordnung geäußert, dabei festgestellt, dass die Deutschen immer etwas Pedantisches an sich hätten.
Geht ja. Vielleicht bis heute, ja.
Und dann hat er eine Rede gehalten über Adel und Orden und hat gemeint, also die Zeit des Adels sei eigentlich abgelaufen und das Wort von solle doch entfallen. Also den Adel solle man sozusagen entadeln, wenn man es so kurz ausdrücken will. Ne? Also interessant ist aber tatsächlich seine Stellungnahme zu den Grundrechten. Also es gibt noch andere Äußerungen von ihm, aber zu sagen, also das deutsche Volk ist ein Volk von Freien und deutscher Boden duldet keine Knechtschaft. Fremde Unfreie, die auf ihm verweilen, macht er frei. Das war also der erste Paragraph, den er im Artikel 1 vorschlug und der dann sozusagen der erste Artikel geworden wäre, wenn er denn angenommen worden wäre. Er ist aber dann mit knapper Mehrheit abgelehnt worden.
Fremde Unfreie, die auf ihm weilen, macht er frei. Das finde ich wirklich ein beachtenswertes Zitat, Herr Grote. Die Grimms, wenn wir jetzt eben nochmal über die Märchen hinausdenken, für die sie ja irgendwie bis heute immer noch weltbekannt sind, und an ihr politisches Leben denken, taugen die uns dann vielleicht auch noch als historische Vorbilder, denen wir was abgewinnen könnten?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich würde sie wirklich zu Vorbildern zählen, weil sie haben mit dem Protest der Göttinger Sieben Mut bewiesen. Sie haben sich dabei auf ihr persönliches Gewissen berufen, indem sie gegen den Verfassungsbruch des hannoverschen Königs eingetreten sind. Sie waren ja Anhänger, durchaus Anhänger der Monarchie, wie alle gemäßigten Liberalen, zu denen man sie sicherlich auch zählen kann. Sie waren so etwas konservativ-liberal, sage ich mal. Aber sie waren eben völlig empört darüber, dass der hannoversche König kurz nach seinem Amtsantritt einfach die Verfassung außer Kraft gesetzt hatte. Und da sie auf die Verfassung geschworen hatten, ihren Eid geleistet hatten, fühlten sie sich berufen, aus persönlichem Gewissen, aber natürlich mit dem Hintergrund einer protestantischen Ethik, auch der zeitgenössischen Moralphilosophie, dass das nicht geht, selbst einem Monarchen nicht erlaubt ist, eine Verfassung einfach außer Kraft zu setzen. Das hat sie dann eben dazu geführt, dagegen zu protestieren. Und das war eine mutige Aktion, die ja eben zu ihrer Entlassung als Professoren und bei Jakob eben auch zu Landesverweisung geführt hat. Und ich finde, das ist etwas, was wirklich überaus bewundernswert ist, diesen Mut aufzubringen und gegen einen Staat überhaupt zu protestieren, obwohl man die Konsequenzen fürchten muss. Und das macht sie zu Vorbildern.
Zwei politische Leben in sehr politischen Zeiten. Hat uns Ewald Grote nochmal näher gebracht, Historiker und Grimm-Fachmann. Danke fürs Gespräch, Herr Grote.
Ich danke auch.
Wir haben ja jetzt heute auch schon ein paar Mal von diesem deutschen Wörterbuch gehört, Matthias, an dem die Grimms gearbeitet haben, ne, das für viele im Grunde noch als viel wichtiger gilt als diese weltberühmten Märchensammlungen. Und davon ist eben 1852 von diesem deutschen Wörterbuch der erste Band erschienen. Jetzt muss man ehrlicherweise aber sagen, die beiden haben es ja nie fertig gekriegt, dieses deutsche Wörterbuch.
Ja, das war dann trotzdem schon ein Standardwerk oder sagen wir mal die Grundlage für das Standardwerk und man konnte sehen, wie ungeheuer fleißig die beiden waren. Wilhelm Grimm, der schafft es bis zum Buchstaben D, dann ist er gestorben.
Überleg mal, das ist quasi ein halbes Lebenswerk, es bis zum Buchstaben D zu schaffen.
Jakob, Wahnsinn. Der schafft es bis F, bevor er dann gestorben ist. Der Rest wurde später komplettiert und insgesamt dauert die Fertigstellung 109 Jahre. Und daran kann man eben sehen, wie fleißig die waren, so schnell bis zum Buchstaben D bzw. F zu kommen. Später waren damit ganze Germanistengenerationen befasst. 1961 ist es dann letztendlich fertig. 16 Bände, 32 Teilbände, 320.000 Stichwörter und 67.744 Textspalten. Ich hab's nachgezählt. Ja, also da kann man wirklich sagen, das
hast
ist mal...
auch 1961 angefangen.
Genau, da kann man wirklich sagen, das ist mal ein Wörterbuch. Und die beiden haben das angefangen, um eine Berufung an die Preußische Akademie der Wissenschaften zu rechtfertigen. Und dann kamen ja noch die Märchen dazu. Und die sind übersetzt worden in 160 Sprachen. Neben der Bibel ist das meistverbreitete und gelesene Buch der Welt.
Ich glaube, wir denken manchmal, wir wüssten schon ziemlich viel über die Grimms, aber... es steckt echt noch eine Menge mehr in ihnen drin und ihrer Geschichte. Und obendrein waren sie ja auch noch Wissenschaftler, haben Sprachforschung betrieben.
Ja, die haben uns mal erklärt, wo eigentlich das herkommt, was wir zwar hier miteinander versuchen, nämlich die deutsche Sprache. Ja, die Begründung der wissenschaftlichen Erforschung der deutschen Sprache, das ist ihr Werk. Nämlich in Editionen von mittelalterlichen Texten, von Sammlungen, von Sagen und Werken aus dem Mittelalter. Und da haben sie eine Grammatik festgestellt und die haben entdeckt, dass es eine Lautverschiebung gegeben hat. Und das wiederum ist die Entstehung des Germanischen aus dem Urindogermanischen. Das Ganze beginnt 500 Jahre vor Christus. Es ist das Grimmsche Gesetz, so nennt man es bis heute. Und ich finde es relativ schwer zu verstehen, aber wir kriegen es jetzt erklärt.
Also das mit den Märchen war euch eigentlich ja auch schon vorher klar, ne? Dass die Grimms wegen ihrer Märchen weltweit bekannt geworden sind. Aber Pioniere der Sprachwissenschaften, das erste umfassende deutsche Wörterbuch und das sogar nach ihnen benannte Grimmsche Gesetz. Das ist für viele dann vielleicht doch neu und deshalb reden wir drüber mit Jochen Bär, selber Germanist, der sich intensiv mit den Grimms beschäftigt hat. Hallo, Herr Bär.
Hallo.
Da können Sie ja eigentlich den Grimms, Herr Bär, wenn ich das mal so sagen darf, insbesondere Jakob Grimm, jeden Tag dankbar sein, dass die Germanistik erfunden haben, oder?
Ja, in der Tat. Und zwar insbesondere auch deshalb, weil ich im Grunde genommen als historischer Sprachwissenschaftler jeden Tag mit den Arbeiten der Grimms immer noch zu tun habe. Mhm. Vor allem mit dem deutschen Wörterbuch, das hatten Sie ja schon erwähnt, das große deutsche Wörterbuch, das die Grimms begonnen haben, aber längst nicht abgeschlossen, weil das viel zu umfangreich wurde, als dass man das in einer Lebenszeit beenden konnte. Das haben sie also ungefähr 110 Jahre für gebraucht.
Die sind bis Buchstabe F gekommen oder so ähnlich, ne?
Bis Buchstabe F ist Jakob Grimm gekommen. Ja. Wilhelm ist ja noch ein bisschen früher gestorben, der hat den Buchstaben D geschrieben. Jakob Grimm hat, die haben ja die Buchstaben miteinander aufgeteilt. Jakob Grimm hat von A bis C, dann kommt Wilhelm mit D und dann kommt Jakob nochmal mit E bis F, genauer gesagt bis zu dem Buchstaben, bis zu dem Wort Frucht. Und bei dem Wort Frucht hat er also die Feder für immer niedergelegt, steht im Wörterbuch vermerkt. Mhm. Und dann hat jemand anders weitergemacht und dann wurde das also, wie gesagt, noch über viele Jahrzehnte bis in die 1960er Jahre hinein erst abgeschlossen.
Inwiefern haben die Grimms denn die Sprache aber vielleicht nicht nur erforscht, unsere deutsche Sprache, sondern sie vielleicht auch geprägt? Also wenn wir uns heute unterhalten, Herr Bär, wie viel Grimm spricht dann mit?
Relativ wenig Grimm erstmal in der heutigen Alltagssprache. Denn die heutige Alltagssprache, die hat sich natürlich nochmal seit der Zeit der Grimms sehr stark verändert. Und es gibt sogar Sprachhistoriker, die meinen, seit ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts sind wir nochmal in eine ganz neue Periode der deutschen Sprachgeschichte übergegangen. Ah, okay. Also da ist relativ wenig übrig geblieben. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Grimms jetzt vor allem wieder durch ihre Märchen doch sehr stark gewirkt haben und dass bestimmte Floskeln und auch bestimmte Denkfiguren und so weiter, dass die dann tatsächlich aus den Grimmschen Märchen übergegangen sind. Und bestimmte Redewendungen, die haben wir immer noch in der heutigen Alltagssprache drin. Man muss allerdings auch dazu sagen, speziell Jakob Grimm, der hat sich eigentlich gar nicht so sehr für seine eigene Gegenwartssprache interessiert, für seine eigene Gegenwartssprache und schon gar nicht für die Sprache der Zukunft aus seiner Sicht, sondern immer für die vergangene Sprache.
Und Jakob aber deshalb ist er für also uns vielleicht immer noch interessant, ne, wenn es um die Ursprünge unserer Sprache geht.
Dann wird es interessant. Aber ich meine, wenn Sie sich fragen, so hat Jakob Grimm eigentlich für seine Zeit modernes Deutsch gesprochen, dann muss man ganz klar sagen, nein, sicher nicht. Er hat sogar alles dafür getan, das nicht zu tun und hat sich im Gegenteil bis in die Schreibung rein antiquiert verhalten. Er schreibt zum Beispiel alle Substantive klein. Ja, die radikale Kleinschreibung finden Sie im Grimmschen Wörterbuch.
Interessant.
Das hat sich dann auch weitergehalten, einfach deshalb, weil man die Großschreibung der Substantive im Rahmen der deutschen Sprachgeschichte erst später entwickelt hatte. Und Jakob Riem war der Meinung, früher ist besser, also schreibe ich halt Substantive klein, etwas verkürzt, aber immerhin.
Ich sag mal vorsichtig, Traditionalist.
Ja, und zwar nicht zu knapp, in der Tat, und zwar so ziemlich in allem. Das geht rein in die Sprachgeschichte, das geht rein in seine Geschichtsauffassung, das geht natürlich auch rein in sein Politikverständnis. Mhm. Er war ja in der Frankfurter Paulskirche Mitglied und da hat er also auch, ich sag mal vorsichtig, liberal-konservative Positionen vertreten.
Ich habe es versucht, mal im Eilverfahren zu verstehen, Herr Bär, aber bitte helfen Sie mir jetzt nochmal weiter mit diesem ersten Lautverschiebungsgesetz, das dann ja eben nach den Grimms benannt ist, das Grimmsche Gesetz. Können Sie mir das mal einfach erklären, was diese erste Lautverschiebung ist?
Naja, die erste Lautverschiebung, das ist eine Entwicklung im Lautsystem und zwar genauer gesagt bei den Konsonanten. Es geht nur um die Mitlaute, nicht um die Selbstlaute, die Vokale. Und bestimmte dieser Laute haben sich im Rahmen der Sprachgeschichte so ungefähr in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christi gebohrt. Also 500 vor Christus bis um die Zeitenwende hat sich das also entwickelt. Wir hatten ja ursprünglich mal eine gemeinsame Sprache, das ist das Indoeuropäische. Das Indoeuropäische spaltet sich dann auf in ganz verschiedene Sprachen. Es heißt Indoeuropäisch, weil indische Sprachen dabei sind, zum Beispiel Sanskrit oder Prakrit. Dann das Persische, dann sowas wie Paschtu, also Kurdisch und so weiter. Das sind alles indoeuropäische Sprachen. Und dann geht das nach Europa weiter. Dann sind alle sämtlichen europäischen Sprachen mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Ungarisch. Die sind indoeuropäisch, also Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch. Latein mit allen sämtlichen Abarten und Unterarten sozusagen, alle romanischen Sprachen sind indoeuropäisch, bis ins Keltische rein, also Gälisch, Walisisch und so weiter. Ja, das sind ebenfalls indoeuropäische Sprachen. So, und die unterscheiden sich alle untereinander und zwar nicht einfach willkürlich, wie es gerade kommt, sondern nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und da hat Jakob Grimm entdeckt, dass es tatsächlich in der Lautung Gesetze gibt. Und dann sagt er zum Beispiel Lateinisch, das ist die indoeuropäische Lautung, P, wird im Deutschen, im Germanischen zu F. Also Lateinisch Piscis heißt Deutsch Fisch, P zu F. Und Lateinisch
das
C
ist die Verschiebung,
K,
ja, das aus einem P in F.
Das ist die Verschiebung, dass aus dem C in F wird und das aus dem K im Lateinischen ein oder im Griechischen auch ein H wird, so ein angehauchtes H. Und da haben sie zum Beispiel griechisch Karpos, das ist die Sichel, das Ernteinstrument, lateinisch Carpere, pflücken, Carpe diem, pflücke den Tag und so weiter. Das heißt auf Deutsch Harf oder Herf und da steckt das deutsche Wort Herbst drin. Der Herbst ist also die Pflückzeit und Englisch Harvest, die Ernte. Das H vorne ist aus dem lateinischen K und aus dem griechischen K entstanden. Das ist die erste Lautverschiebung.
Also da differenzieren sich die Sprachen sozusagen langsam aus und wir können die Ursprünge verschiedener Sprachen sehen, ja?
So ist das. Wir können, wenn wir das Grimmsche Gesetz, also die erste Lautverschiebung kennen, dann können wir zurückleiten sozusagen ins Indoeuropäische und dann sehen wir vergleichend andere Sprachen aus dieser Sprachfamilie und können dann feststellen, wie die Wörter zusammenhängen, wo sie herkommen, wo sie ursprünglich mal zuerst belegt waren, wenn wir die Belege kennen und so weiter. Ja. Also das ist tatsächlich vergleichende, historisch vergleichende Sprachwissenschaft. Ne? Überaus spannend in dem Augenblick, in dem man sich für Sprachgeschichte interessiert. Im Einzelfall natürlich totlangweilig, wenn man sagt, ach so, da haben sich irgendwelche Laute verschoben. Aber das,
nerdig,
das
könnte man sagen.
Natürlich eine ganze Menge nerdig so ein bisschen, da hängt aber eine ganze Menge mehr eben dran. Ja.
Mir erscheint es erstmal spektakulär, dass man sowas so weit zurückverfolgen kann, unsere gemeinsamen Sprachwurzeln. Und trotzdem sind die Grimms und auch speziell Jakob Grimm jetzt nicht unbedingt dafür berühmt geworden, sondern eben für diese Märchen. Warum haben die so lange überdauert? Was denken Sie?
Ja, die Märchen. Die Märchen haben sich aus irgendeinem Grund gehalten. Das liegt aber in dem Fall weniger an Jakob Grimm wahrscheinlich als eher an Wilhelm Grimm. Denn zunächst mal haben die beiden Brüder, die waren ja nun sehr eng miteinander. Die haben also permanent alles zusammen gemacht und sind überall zusammen aufgetreten, sogar so intensiv zusammen aufgetreten, dass die gar nicht mal so sehr unter ihrem eigenen Namen publiziert haben, sondern sie schreiben tatsächlich die Brüder Grimm da drauf. Deutsches Wörterbuch von Jakob Grimm und Wilhelm Grimm. Die Brüder Grimm sind sowas wie eine Marke für sich geworden. Mhm. Und die beiden zusammen haben eben auch ursprünglich mal angefangen, diese Märchen zu sammeln. Da sind die draufgebracht worden durch Jakob Grimms akademischen Lehrer Friedrich Karl von Savigny. Der war eigentlich Rechtshistoriker. Und der hat eben sowas wie die archäologische, die sprach- und geistesarchäologische Sichtweise diesen Brüdern Grimm nahegebracht. Und dann marschieren die los und entdecken überall, dass es ältere Erzählungen, vor allem eben auch im Volk, ältere Erzählungen gibt. Deswegen reden die dann von Volksmärchen. Und dann lassen sie sich von irgendwelchen alten Hausfrauen und so weiter im Raum Kassel Märchen erzählen, schreiben die auf. Und dann suchen sie natürlich auch nach schriftlichen Überlieferungen und packen das zusammen. Das ist erstmal relativ akademisch gedacht, muss man schon sagen. Und es ist also auch erstmal relativ schlecht lesbar. Also nicht literarisch gut lesbar. Die erste Auflage der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm von 1812, 1815, die ist also relativ, jetzt sage ich mal, rigide und starr so ein bisschen, auch in der Sprache. Und dann hat Jakob Grimm sich im Laufe seines Lebens immer stärker anderen Dingen zugewendet. Er hat eine deutsche Sprachgeschichte geschrieben, er hat eine deutsche Grammatik geschrieben von 4 Bänden und eben dann mit dem Wörterbuch angefangen. Und die Märchen blieben sozusagen in der Obhut von Wilhelm Grimm. Und der hat es immer stärker literarisiert. Und über die verschiedenen Auflagen hinweg, die diese Kinder- und Hausmärchen eben erfahren haben, hat er immer stärker in den Stil eingegriffen und hat das leichter und gängiger und flüssiger gemacht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es eben sehr stark mit Wilhelm Grimms Redaktionsarbeit zu tun hat, dass diese Märchen so eingängig geworden sind.
Das haben ja dann andere Leute im Grunde auch einfach nur weiter fortgesetzt, ne? Also Grimmsche Märchen sind ja dann in 1000 Varianten von Trickfilmen über Kinderbücher und so immer weiter aufgedröselt worden letztlich.
Ich habe irgendwo gelesen, ich bin mir nicht sicher, ob die Zahl wirklich stimmt, aber ungefähr kommt es doch hin, in 160 verschiedene Sprachen übersetzt worden. Und die Grimmschen Märchen sind das erfolgreichste deutschsprachige Buch nach der Lutherbibel. Ja, die ist natürlich noch auflagenstärker, aber wenn man mal alle Übersetzungen zusammennimmt und sämtliche Auflagen zusammennimmt und die Druckexemplare durchzählen würde, hätte man also eine enorme Erfolgsgeschichte. Und ganz klar, das wird natürlich dann rezipiert und zum größten Teil gibt es also heutzutage irgendwo im Film oder im Fernsehen oder wo auch immer, auch in der Literatur gibt es Adaptionen der Grimmschen Märchen, die als solche gar niemand mehr so richtig erkennt. Zum Teil haben wir also in den Adaptionen der Grimmschen Märchen so leichte Änderungen drin, die bei den Grimms gar nicht mehr vorkommen. Also die werden in der Tat fortgeschrieben und weiterentwickelt. Der Frosch wird bei Grimms zum Beispiel eben nicht geküsst, sondern der wird gegen die Wand geworfen. Und dann wird der Prinz draus. Ja, okay, also einen Frosch küssen, das ist eben nicht original Brüder Grimm. Mhm. Und das Dornröschen sticht sich nicht an der Rose, sondern an der Spindel und so weiter. Das heißt also mit anderen Worten, da sind Änderungen passiert, so im Laufe des Nacherzählens. Letztlich ist das aber im Grunde genommen genau dasjenige, was die Brüder Grimm auch haben wollten. Brüder Grimm haben also gesagt, Märchen entstehen im Grunde genommen nicht, weil sie einer schreibt, sondern sie entstehen im Munde des Volkes und sie bilden sich weiter im Munde des Volkes. Das ist erstmal Ideologie, denn die Grimmschen Märchen, die sind natürlich selbst sehr wohl literarisch überformt, habe ich ja gerade gesagt. Aber das würde den Grimms durchaus zu Pass gekommen sein, dass andere Leute ihre Märchen anders weitererzählen. Denn das wäre ja genau dasjenige, was sie eigentlich wollten.
Also die Grimms schon sehr früh, sehr clever bei sowas wie Markenbildung, habe ich jetzt auf jeden Fall auch gelernt. Dank Germanist Jochen Bär. Ja, danke fürs Gespräch, Herr Bär.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Also Matthias, wir haben ja heute gelernt, was die Grimms so alles gemacht haben, wo sie überall ihre Finger mit im Spiel hatten und dass sie wohl auch für ihre Zeit Fans einer, ich sag mal, eher blumigen Sprache waren. Wir haben vorhin schon mal diesen Begriff sprachkonservativ gehört. Da findest du dich ja jetzt in bester Gesellschaft wieder, ne?
Naja, also ich fürchte schon, dass die deutsche Sprache teilweise jedenfalls etwas verhunzt wird heutzutage, wenn man sich so umhört. Voller Anglizismen, das beschweren sich ja viele drüber, ich nicht so sehr, aber es werden auch grammatikalisch falsche Satzkonstruktionen verwendet und da stört sich auch kein Mensch mehr dran. Es gibt kaum noch eine, wie ich finde, jedenfalls schön und fein ausformulierte Sprache. Und wenn man liest, was es da so zu lesen gibt, dann denkt man oft, lieblos formuliert. Und ich denke mal, dass mit KI, also ChatGPT, wird es sicherlich nicht besser. Aber vielleicht haben die Brüder Grimm genauso über ihre Mitmenschen gedacht und bemängelt, dass sie kein richtiges Deutsch mehr sprechen und schreiben. Und dann wäre es einfach nur eine Sprachentwicklung, derer wir hier auch Zeuge werden, die es eigentlich immer schon gegeben hat, seit dem Übergang vom Urindogermanischen zum Germanischen 500 Jahre vor Christus.
Und dann vom Urindogermanischen bis heute kann man vielleicht sagen, Sprache ist das, was wir draus machen und das Wichtigste ist, dass wir einander verstehen. Markus Dichmann war ich und das war Matthias von Helfeld. Schön, dass ihr dabei wart heute bei 1 Stunde History. Ich freue mich jetzt schon sehr, euch in der guten Woche in Leipzig zu sehen. Da sind wir nämlich live on stage am 20. September und Matthias, im Oktober sehen wir uns in Nürnberg.
13. Oktober 1930, Löwensaal, Hitlerputsch 1923, wir sehen uns.
Podcastfestival.de, da gibt's Tickets. Bis dann, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.